ARD.
Ich habe mir so gewünscht, schön wäre es, wenn da eine Diagnose dahinter steht, wo man ein Medikament nimmt und dass es dann vorbei ist.
Das ist Agnes Lukasik und sie bringt auf den Punkt, was sich vermutlich alle Menschen wünschen, die an einer schweren Krankheit leiden, denen aber kein Arzt und keine Ärztin sagen kann, was dahinter steckt. Weil ihre Symptome einfach in keine Schublade passen, weil sie ein medizinisches Rätsel sind. Und damit moin, hallo und schön, dass ihr wieder reinhört, hier bei Abenteuer Diagnose, dem Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Wir erzählen euch heute, wie immer, eine super spannende und unglaubliche Diagnosegeschichte, einen Fall aus dem echten Leben. Ihr könnt gerne miträtseln und, kleiner Spoiler, heute haben wir es mal wieder mit einem echten Kolibri zu tun, also einer sehr, sehr seltenen Krankheit. Ich bin gespannt, ob ihr die kennt und schon vorher drauf kommt, was Agnes Lukasik fehlt. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim Norddeutschen Rundfunk und bei mir ist heute Gesa Lütten. Hallo Gesa.
Hallo.
Gesa, du hast die heutige Geschichte mitgebracht und dafür mit Agnes Lukasik gesprochen. Stell sie uns doch mal kurz vor.
Sie lebt seit vielen Jahren in Bünde in Westfalen, das ist in der Nähe von Bielefeld, aber geboren und aufgewachsen ist sie in einer kleinen Stadt in der Nähe von Krakau. Mit ihrem Vater, ihrer Oma und 4 Geschwistern. Sie selbst hat erzählt, dass sie als Kind und Jugendliche immer sehr sportlich war, überall mitmischen wollte und einfach voller Energie steckte. Ich kann aus meiner Erfahrung mit ihr nur sagen, dass sie eine extreme Lebensfreude ausstrahlt, die sogar ansteckend ist. Kleines Beispiel: Als ich mit ihr das letzte Mal telefoniert habe, hatte ich vorher so einen richtigen, blöden, anstrengenden Kacktag, so ein Montag und deswegen auch ehrlich gesagt ziemlich schlechte Laune eigentlich. Aber nach dem Gespräch mit ihr hatte ich so das Gefühl, dass ihre Worte Batterien auffüllen können. Sie hat mich so angesteckt mit ihrer fröhlichen, energievollen Art, dass sich danach mit einem Grinsen aufgelegt hat. Also wirklich ganz, ganz tolle Frau, die das Leben in vollen Zügen auskostet. Und das, obwohl eine Krankheit sie über viele, viele Jahre an den Rand des Aushaltbaren gedrängt hat.
Ich bin jetzt neugierig. Was ist da genau passiert? Wie ging das los?
Es ist Anfang der 2000er. Agnes ist gerade 19 Jahre alt und steht kurz davor, ihre letzten Abiturprüfungen zu schreiben. Wie gesagt, sie ist eigentlich eine energievolle junge Frau, aber plötzlich merkt sie, dass sie ständig so müde und völlig erschöpft ist.
An diese Zeit kurz vorm Abi erinnere ich mich auch noch gut. Man ist da total gestresst, man schläft schlecht und klar ist man dann auch mal schlapp.
Ja, bei ihr nimmt diese Erschöpfung aber wirklich ein bedenkliches Maß an. Sie hat große Schwierigkeiten, sich überhaupt zu konzentrieren und sogar das Lesen fällt ihr irgendwann schwer. Wie genau, das hat sie damals im Interview so beschrieben.
Die Buchstaben sind so verschwommen gewesen und dann plötzlich war ich in einer anderen Zeile und ich habe auch vergessen, was ich gelesen habe und das war auch so ein sehr seltsames Gefühl.
Und sicher ein Zeichen, dass da möglicherweise doch mehr ist als nur der Lernstress. Und das ausgerechnet in so einer wichtigen Phase.
Ja, das kannst du laut sagen. Und es passt so gar nicht zu Agnes. Wo ist all die Energie hin, fragt sich ihre ganze Familie. Und Agnes' Vater geht mit ihr zur Hausärztin. Die nimmt Blut ab und stellt fest, die 19-Jährige hat eine extreme Blutarmut.
Blutarmut, das ist ja ein Wort, das so ein bisschen missverständlich ist. Blutarmut bedeutet nämlich nicht, dass sie zu wenig Blut in den Adern hat, sondern dass ganz bestimmte Blutbestandteile nicht ausreichend vorhanden sind. Und zwar das Hämoglobin, also der rote Blutfarbstoff. Super spannendes Molekül, das unter anderem aus Eisen besteht, daher die rote Farbe, und das für den Sauerstofftransport im Blut verantwortlich ist. Und aus dem bestehen die roten Blutkörperchen hauptsächlich. Bei Blutarmut oder medizinisch Anämie ist zu wenig Hämoglobin im Blut und oft auch weniger rote Blutkörperchen. Und die Folge ist dann eine schlechte Sauerstoffversorgung. Also auch eine richtig gute Erklärung für Agnes Schwäche und Müdigkeit. Was für eine Ursache vermutet die Hausärztin denn jetzt bei ihr?
Die denkt an häufige Ursachen erstmal. Die ein oder andere unserer Zuhörerinnen kennt es vermutlich. Auslöser für Blutarmut kann ein Eisenmangel sein. Das ist ja eine ganz häufige Mangelerscheinung unter jungen Frauen. Aus gutem Grund. Jeden Monat führt die Menstruation dazu, dass Blut verloren geht. Deshalb müssen gerade Frauen darauf achten, dass über die Ernährung ausreichend Eisen zugeführt wird, damit der Körper genug neue rote Blutkörperchen bilden kann. Aber auch ein Mangel an anderen Nährstoffen wie Vitamin B12 oder auch Folsäure kann eine Blutarmut begünstigen. Das sind so die naheliegenderen Ursachen. Und es gibt natürlich noch andere Erklärungen für Anämie, wie beispielsweise chronische Entzündung oder eine Infektion.
Wie kriegt die Hausärztin denn jetzt raus, was bei Agnes genau dahinter steckt?
Die Hausärztin fackelt ehrlich gesagt nicht lang, denn die Blutwerte von Agnes sind so besorgniserregend schlecht, dass sie sofort ins Krankenhaus überweist. Dort klopfen die Ärzte nochmal die für sie naheliegendsten möglichen Ursachen der Blutarmut ab.
Die hatten einen Verdacht, die Ärzte, dass ich vielleicht irgendeine Diät mache oder halt starke Menstruation hatte oder halt irgendwelche innere Blutungen habe. Aber das hat sich alles nicht bestätigt.
Also, die haben relativ breit alle möglichen Verdachtsdiagnosen abgeklopft, aber, so wie es sich anhört, kein wegweisender Befund.
Nee, nichts. Vor allem den Diätverdacht fand Agnes damals irgendwie lustig. Sie war eher von kräftiger Statur und hat sich von, wie sie sagt, guter polnischer Hausmannskost ernährt. Aber gut, einziges Indiz, Agnes hat tatsächlich einen leichten Eisenmangel. Eigentlich scheint er nicht so gravierend zu sein, dass er die extrem schlechten Blutwerte erklären könnte. Da aber ansonsten alles andere gut aussieht, setzen die Ärzte erstmal auf diese Karte. Agnes bekommt wegen ihrer massiven Blutarmut nun eine Bluttransfusion und wird wieder entlassen mit dem Hinweis, sie solle sich eisenreicher ernähren und Eisentabletten nehmen. Übrigens, kleiner Tipp von mir, für alle, die vielleicht auch an Eisenmangel leiden oder jemanden kennen, rate ich, hört euch doch mal den Podcast Die Ernährungsdocs Folge 14 an. Darin erklärt nämlich Ernährungsmedizinerin Silja Schäfer, wie man sich bei Eisenmangel richtig ernährt. Eine Sache, die ich zum Beispiel für mich mitgenommen habe, Kaffee oder auch grüner Tee oder Schwarztee hemmen die Eisenaufnahme. Wer also darauf achten muss, sollte den Tee oder Kaffee im Abstand von mindestens 30 Minuten zum Frühstück genießen. Besser sind sogar 2 Stunden.
Gesa, super Tipp, aber morgens so lange auf den ersten Kaffee warten, ja. Für mich ist das Folter, ehrlich gesagt.
Ja.
Weißt du denn, ob Agnes Lukasik das damals auch beherzigt hat oder hat sie eher auf die gute polnische Hausmannskost gesetzt?
Das weiß ich nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall hat ihr Vater ab jetzt extrem auf ihre Ernährung geachtet, sich schlau gemacht und versucht, seiner Tochter so viel eisenreiches Essen wie nur möglich anzubieten. Er kauft sogar extra einen Entsafter, um seiner Tochter frische rote Beetesäfte machen zu können und ist total traurig, dass sie die Leber verschmäht, die er ihr wohl immer wieder anzudrehen versucht.
Oh ja, Leber, da habe ich auch einige ganz schlimme Kindheitserinnerungen. Hört sich aber nach einem sehr besorgten, liebenden Vater an.
Das kann man wohl so sagen. Allerdings bringen die Bemühungen des Vaters leider nicht so viel. Agnes nimmt zwar zusätzlich die verschriebenen Eisentabletten und schafft somit auch halbwegs fit ihr Abi, doch wenige Wochen später fühlt sie sich wieder so erschöpft und krank wie kurz vor dem Abitur. Und jetzt ist es so ein bisschen wie bei Täglich grüßt das Murmeltier. Immer wieder stellt die Hausärztin eine Blutarmut fest und immer wieder muss Agnes Bluttransfusionen im Krankenhaus bekommen. Die Werte sind jedes Mal so schlecht, dass die Ärzte richtig erstaunt sind, wie sie so lange immer noch gerade stehen konnte. Und natürlich ist dann nach dem wiederholten Male irgendwann klar, okay, das kann jetzt nicht an einer in Anführungsstrichen harmlosen Mangelernährung liegen. Und da auch die sonst eher häufigen Ursachen für Blutarmut ausgeschlossen wurden, denken die Ärzte 2002 in eine andere Richtung. Was, wenn der Ursprung der Blutarmut dort liegt, wo die Blutzellen gebildet werden?
Also im Knochenmark. Mhm. Die Blutbildung kann hier ja durch verschiedene Erkrankungen gestört werden. Meistens ist es dann angeboren. Da gibt es so sogenannte myelodysplastische Syndrome. Im weitesten Sinne eine Form von Blutkrebs.
Ja, an was genau die Ärzte aus Polen damals gedacht haben, das weiß ich leider nicht so genau. Sicher ist aber, dass sie eben eine Knochenmarkpunktion gemacht haben, um mal zu gucken, ob die Blutbildung in Ordnung aussieht. Und es war wohl so, dass es leichte Auffälligkeiten gab. Für die Ärzte sah es aber zum Glück nicht nach Krebs aus.
Sondern?
Festgestellt wurde, soweit ich das nachrecherchieren konnte, ein leichter Mangel an Knochenmark bzw. den Blutstammzellen. Die Ärzte gehen damals davon aus, dass bei Agnes eine sogenannte aplastische Anämie vorliegt, dass also die Bildung der Blutzellen gehemmt ist. Ihre Vermutung, Agnes leidet an einer milden Form einer Autoimmunkrankheit, bei der das eigene Immunsystem die Blutbildung hemmt. So richtig besorgniserregend wird das damals aber nicht eingestuft. Testweise bekommt Agnes Cortison, das kann ja das Immunsystem hemmen, das bringt allerdings nicht so wirklich was. Es gibt auch keine weiteren Therapievorschläge, also versucht Agnes die Situation nun erstmal anzunehmen, wie sie eben ist.
Man hat sich damit abgefunden. Und ich habe auch versucht, weiterzuleben mit diesen Schwächeanfällen und auch mit der Tatsache, dass ich an einer Anämie leide, aber keiner kann mir wirklich helfen.
Also das würde mich ja jetzt nicht so richtig zufriedenstellen.
Mich auch nicht. Aber Agnes ist damals ja jung und hat Lust, etwas zu erleben und möchte vermutlich nicht ihre ganze Lebenszeit in Krankenhäusern verbringen. Auch wieder nachvollziehbar. Zumal die Ärzte ihr damals ja auch nicht in Aussicht gestellt haben, dass sie noch mehr Ideen haben, was dahinter stecken könnte, ihr aber auch nicht so richtig Sorgen machen. Also beißt sie sich durch. Sie nimmt sich nach dem Abi eine Auszeit und will erstmal jobben, bevor sie mit einem Studium beginnt. In der Zeit ist sie dann viel in Deutschland, denn hier wohnt eine Tante von ihr und sie kann hier als Altenpflegerin jobben, was ihr sehr viel Freude bereitet. Und dann kommt plötzlich ein ganz neues Symptom dazu, was sie auch ein bisschen ablenkt von der fast schon zur Gewohnheit gewordenen Blutarmut. Es ist Sommer 2002, Agnes ist gerade in Deutschland bei ihrer Tante, als sie plötzlich starken Husten bekommt.
Das war ein trockener Husten. Und der war unerträglich. Ich konnte kaum Wort sagen, weil ich dachte wirklich, ich will das nicht sagen, ich spucke meine Lungen aus. Wirklich, das war so schlimm.
Oha, ein heftiger Infekt, eine Bronchitis?
Ja, sie denkt eher so Richtung Grippe, hat man mal, nicht weiter schlimm. Aber der Husten wird immer heftiger. Dazu kommen auch noch Fieber, Gliederschmerzen und totale Erschöpfung. Agnes will nach Hause, um dort zu einem Arzt gehen zu können und fährt schließlich mit dem Bus zurück nach Polen. An die Fahrt selbst kann sie sich kaum mehr erinnern. Offenbar hat sie ganze 15 Stunden durchgeschlafen.
Und als ich nach Hause kam, hat mich mein Papa direkt ins Krankenhaus gebracht und dort bin ich einen Monat lang geblieben.
Das klingt richtig heftig und so wie du ihre Symptome beschrieben hast, muss ich jetzt an eine Lungenentzündung denken. Die kann ja auch mal schwer ausfallen und selbst junge Menschen richtig umhauen. Allerdings ist auch da dann ein ganzer Monat Krankenhaus schon heftig. Was finden die Ärzte dort heraus?
Agnes wird ziemlich schnell an eine Lungenspezialklinik überwiesen. Ein Röntgenbild zeigt, sie hat tatsächlich Entzündungsherde in der Lunge. Aber die sehen nicht wie eine normale Lungenentzündung aus, sondern so wie das aussieht, denken die Ärzte stattdessen an eine gefährliche Infektionskrankheit, die Tuberkulose.
Das hat mir große Sorgen gemacht, weil ich damals schon wusste, dass das eine Erkrankung ist, die hoch ansteckend ist.
Tuberkulose, das ist ja immer wieder ein Thema hier bei Abenteuerdiagnose. Das ist eine Infektion mit bestimmten Bakterien, Mykobakterien, meistens dem Mycobacterium tuberculosis. Diese Erreger befallen häufig die Lunge, können sich aber auch in anderen Orten des Körpers festsetzen. Nicht alle Menschen werden davon krank. Aber wenn es zur Tuberkulose kommt, dann ist es richtig gefährlich, weil durch die heftige Abwehrreaktion des Immunsystems Entzündungen, chronische Entzündungen entstehen können, die das Lungengewebe zerstören.
Ja, zu Recht hat Agnes total Angst vor der Krankheit. Vor allem aber auch deswegen, weil sie sich eben Sorgen macht, dass sie womöglich auch noch jemanden angesteckt haben könnte. Aber dann kommt die Entwarnung. Der Erregernachweis ist negativ. Es ist keine Tuberkulose. Stattdessen stellen die Ärzte eine neue Diagnose, Bronchiolitis obliterans organisierende Pneumonie, kurz BOOP. Heutzutage nennt man diese Krankheit auch kryptogen organisierende Pneumonie, kurz COP.
Komplizierte Begriffe. Gesa, was bedeutet das genau?
Es handelt sich dabei um eine seltene Lungenkrankheit, bei der es zu Entzündungen in der Lunge und infolgedessen zu Vernarbung des Gewebes kommt. Davon sind vor allem die kleinen Atemwege und die Lungenbläschen betroffen. Und wenn Lungengewebe vernarbt, kann man sich vorstellen, dann fällt das Atmen immer schwerer, ist also eine sehr gefährliche Krankheit, wenn sie nicht frühzeitig behandelt wird. Was genau zu dieser Entzündungsreaktion geführt hat, bleibt häufig unklar. Möglich sind zum Beispiel Infektionen mit Viren oder Bakterien, aber auch Giftstoffe oder rheumatische Erkrankungen können damit in Zusammenhang stehen. Auch bei Agnes wird damals keine wirkliche Ursache festgestellt. Sicher ist nur, das muss behandelt werden.
Es geht um Entzündungen in der Lunge. Lass mich raten, jetzt kommt bestimmt wieder unsere beliebte Allzweckwaffe zum Einsatz, Cortison.
Richtig. Sie geben ihr für ein halbes Jahr hochdosiert Cortison. Denn das ist ein sehr starker Entzündungshemmer und die Ärzte wollen damit das Lungengewebe retten.
Krass, das Bild von Agnes Lunge muss ja ziemlich bedrohlich ausgesehen haben für so einen Schritt. Hat diese Therapie denn gegriffen?
Nicht so wie erhofft. Obwohl Agnes ein halbes Jahr Cortison bekommt, hat sie nicht das Gefühl, dass sich an der Atmung irgendetwas bessert. Nachdem sie aus dem Krankenhaus raus ist, versucht sie wieder in den Alltag zu finden, aber sie ist ständig außer Atem. Schon beim Treppengehen, auch sowas wie Inliner oder Fahrradfahren, empfindet sie als extrem anstrengend. Das Leben vermiesen möchte sie sich dadurch aber auch nicht. Sie versucht trotzdem so normal wie möglich weiterzuleben und beginnt ein BWL-Studium.
Mit Anfang 20, da sind Krankheiten ja normalerweise noch kein Thema. Und Agnes hat jetzt schon zwei und noch dazu zwei so rätselhafte.
Ja, das darf man nicht vergessen. Nicht nur die Luftnot, auch die Blutarmut war ja weiterhin Thema. Das ist für sie zwar schon fast zur Gewohnheit geworden, aber das lief ja eben noch so nebenbei. Was dann zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass sie mal im Hörsaal zusammengebrochen ist oder auch überall anders immer wieder an Schwächeanfällen litt.
Und dann immer wieder ins Krankenhaus musste für Bluttransfusion?
Genau. Und als wäre das nicht genug, bekommt sie eines Tages auch noch einen Brief von ihrem Frauenarzt. Die Praxis hat sie telefonisch nicht erreicht, aber die Nachricht ist dringend. Beim Routinecheck war der Pap-Abstrich positiv. Und zwar bedenklich positiv.
Okay, Pap-Test. Das müssen wir, glaube ich, noch mal kurz erklären. Das ist eine Früherkennungsuntersuchung auf Gebärmutterhalskrebs. Dabei entnimmt der Gynäkologe oder die Gynäkologin Zellen aus dem Muttermund und Gebärmutterhalskanal und schickt sie ins Labor. Und da wird dann geschaut, sehen die Zellen normal aus oder sind die irgendwie abnorm verändert. Wenn dieser Pap-Abstrich dann positiv zurückkommt, kann das je nach Grad der Veränderung für eine Entzündung oder tatsächlich auch für eine Krebsvorstufe oder sogar Krebs sprechen.
Die Abstufung wird unterteilt in Pap 1 bis Pap 5, wobei 1 ein unauffälliger Befund ist und bei 5 Krebszellen identifiziert werden konnten. Und Agnes liegt damals bei einer 3 bis 4, bedeutet auffällige Zellen, die in engen Abständen kontrolliert werden müssen. Schuld an der Zellveränderung ist bei ihr eine Virusinfektion mit HPV.
HPV, das haben bestimmt auch viele von euch schon mal gehört, das steht für humane Papillomviren. Das sind super häufige Viren, mit denen sich eigentlich jeder sexuell aktive Mensch früher oder später infiziert. Meistens kommt der Körper damit super klar und kann diese Viren schnell bekämpfen und beseitigen. Aber bei einigen Menschen nisten sich die Viren ein, bei Frauen meistens in der Gebärmutterhalsschleimhaut und führen da zu einer chronischen Entzündung und im schlimmsten Fall irgendwann zu Krebs. Mittlerweile können sich junge Frauen und auch Männer ja dagegen impfen lassen. Das war aber damals, Anfang der 2000er Jahre sind wir, ne, ungefähr, Gesa?
Genau.
Zwar schon möglich, aber noch nicht Standard.
Genau, und auch der Grund, weswegen Agnes damals leider noch nicht geimpft war.
Wie hat sie denn diese neue Diagnose, dass sie mit HPV infiziert ist und dass da auch schon bedenkliche Zellveränderungen festgestellt wurden, aufgenommen?
Ja, sie war schockiert, zumal sie damals auch noch das Cortison genommen hat und um die Nebenwirkungen wusste. Denn Cortison hemmt das Immunsystem. Das sorgt zwar einerseits für die entzündungshemmende Wirkung, aber eben ja auch dafür, dass Viren oder Bakterien dann leichteres Spiel haben und auch Krebs sich schneller entwickeln kann. Und so war es dann auch. Bei den nächsten Kontrollbesuchen beim Frauenarzt ist der Befund rasant schlechter geworden, sodass ihr schließlich empfohlen wurde, sich einer OP zu unterziehen. Dabei wird ein kleines Stück Gebärmutterhals mit den auffälligen Zellen entfernt. Und Agnes hat das dann gemacht und die OP aber als sehr schmerzhaft in Erinnerung, vor allem den Heilungsprozess. Sie ist tagelang krankgeschrieben, hat Schmerzen und fühlt sich wie aus dem Leben gerissen.
Das ist nicht zu beschreiben, wirklich. Das wünsche ich keinem. Und die Dauer so einer Heilung, das zieht sich über mehrere Wochen. Und man kann nicht laufen, man kann nicht normal funktionieren.
Oh je, die Arme. Jetzt ist ja die Hoffnung oder Erwartung nach so einem belastenden Eingriff, dass die Infektion damit zum Stillstand kommt und abheilt. War das bei ihr so?
Das Schlimmste ist, nee, es bleibt nicht bei dieser einen OP. Ganz im Gegenteil. Die HPV-Infektion gibt keine Ruhe und greift weiter an. Ganz schnell sind wieder Zellen auffällig verändert. Und kurze Zeit später muss sie wieder operiert werden. Und kurz darauf noch einmal. Ja, und Agnes wird immer verzweifelter. Sie hat natürlich einerseits Angst vor Krebs, aber auch, dass sie durch die vielen Behandlungen keine Kinder bekommen kann.
Das war sehr schlimm. Da hatte ich schon Angst, dass ich alles verlieren würde. Also was so Weiblichkeit angeht, weil man mit dem Schlimmsten rechnet.
Gesa, wie ungewöhnlich ist das denn, dass diese HPV-Infektion bzw. diese Gewebeveränderung in so kurzer Zeit immer wieder auftreten? Müssten da nicht langsam die Alarmglocken schrillen?
Ungewöhnlich ist das schon, aber nicht ausgeschlossen. Ich komme da später nochmal auf das Thema. Zunächst überstürzen sich die Ereignisse in Agnes Leben. Sie beendet 2009 ihr Studium und zieht für eine Weile zu ihrer Schwester nach London. Doch schon nach kurzer Zeit bekommt sie auf einmal wieder so heftige Grippesymptome wie ein paar Jahre zuvor in Deutschland. Husten, Fieber, extreme Erschöpfung. Agnes muss in London ins Krankenhaus. Dort wird das erste Mal eine CT-Aufnahme der Lungen mit Kontrastmittel gemacht und dabei entsteht ein Bild, das die Ärzte auf eine neue Idee bringt. Das CT-Bild zeigt wieder zahlreiche auffällige Entzündungsherde und die Interpretation der Londoner Ärzte lautet dieses Mal, das muss Sarkoidose sein.
Sarkoidose ist ja auch keine Unbekannte hier bei Abenteuerdiagnose. Das ist eine chronisch entzündliche Erkrankung, bei der sich aus Entzündungszellen so kleine Knötchen bilden, sogenannte Granulome. Und diese Granulome können in verschiedenen Organen auftreten und dort richtig Schaden anrichten. Typisch ist tatsächlich ein Befall der Lungen. Insofern ein guter Verdacht.
Stimmt.
Übrigens, jetzt habe ich noch einen Tipp. Wenn ihr euch für diese Krankheit interessiert, dann empfehle ich euch eine super spannende Folge aus unserer allerersten Staffel. Folge 7, Der Wassermann, findet ihr natürlich hier in der ARD-Audiothek. Aber zurück zu Agnes. Können die Londoner Ärzte diesen Sarkoidose-Verdacht denn beweisen?
Ja, bevor weitere Untersuchungen gemacht werden, probieren sie erstmal wieder Cortison, again, gegen die Entzündung. Doch genauso wie bereits zuvor bringt das quasi nichts. Agnes beschließt, nach Polen zurückzukehren und sich in der Heimat weiter untersuchen zu lassen. Dort kommt sie wieder in ein Krankenhaus und dieses Mal wird eine Thorakoskopie gemacht. Die Ärzte spiegeln also ihre Lunge und entnehmen eine Gewebeprobe. Wenn es wirklich Sarkoidose ist, müsste der Pathologe eindeutige Beweise in dem Gewebe finden. Aber das tut er nicht.
Also keine Sarkoidose. Findet der Pathologe denn was anderes?
Der Pathologe tippt auf eine exogen allergische Alveolitis. Er vermutet also, dass sich das Lungengewebe durch eine Allergie bzw. das Einatmen von Allergenen entzündet hat. Auch hier lautet der Therapieansatz mal wieder.
Okay, das wird heute, glaube ich, zum Running Gag, Gesa. Cortison. Lass mich raten, ein Therapieansatz, der mal wieder von mäßigem Erfolg gekrönt ist.
Ja, leider. Und Agnes macht irgendwie weiter. Und das, obwohl sich ihr Körper mittlerweile und trotz ihres jungen Alters wie eine Großbaustelle anfühlt. Trotz allem gibt es aber natürlich auch schöne Momente in ihrem Leben. Agnes ist zum Beispiel neu verliebt. Ich hatte ja bereits erzählt, dass sie immer mal wieder in Deutschland als Altenpflegerin ausgeholfen hat. Und dabei hat sie tatsächlich einen Mann kennengelernt, dessen Mutter sie gepflegt hat. Ich habe mich sofort und das allererste Mal in seine Stimme verliebt, hat sie mir erzählt. Denn die beiden haben damals wegen der Pflege seiner Mutter häufiger miteinander telefoniert. Und über die Jahre ist daraus dann irgendwie mehr geworden und schließlich etwas Ernstes. So ernst, dass Agnes 2011 nach Bünde in Westfalen zieht und dort einen Job als Aushilfe in einem Speditionsbüro beginnt. Auch in Deutschland muss sie natürlich ärztlich versorgt werden und ganz akut ist da vor allem die regelmäßige Kontrolle ihrer HPV-Infektion. Und so landet sie schließlich beim Gynäkologen und HPV-Experten Dr. Richard Woidert. Als der von den vorangegangenen Operationen und der ganzen Vorgeschichte erfährt, ist ihm schnell klar, der Fall von Agnes Lukasik ist etwas Besonderes. Im Interview hat er das so beschrieben.
Die Schwierigkeit bei Frau Lukasik bestand darin, dass wir das nicht einschätzen konnten, ist die Primärerkrankung nicht suffizient genug behandelt worden oder erkrankt sie immer wieder neu. Und das hat uns von Anfang an Kopfzerbrechen bereitet, weil das war ungewöhnlich.
Und was auch noch merkwürdig war, normalerweise konzentriert sich die Infektion mit den HP-Viren auf einen umzirkelten Bereich, je nachdem, um welchen Typ des Virus es sich handelt. Aber bei Agnes waren mehrere Bereiche betroffen. Dazu kommt, dass sie zu dem Zeitpunkt erst 28 Jahre alt ist. Bis sich aus einer HPV-Infektion Krebsvorstufen entwickeln, vergehen meistens Jahre. Dass jemand so jung schon so einen fortgeschrittenen Befund und das immer wieder präsentiert, äußerst ungewöhnlich, findet auch der Arzt.
Aber, wie er ja selber gerade gesagt hat, zu dem Zeitpunkt war für ihn ja noch nicht klar, ob die operativen Behandlungen zuvor vielleicht einfach nicht ausreichend waren. Wie macht er jetzt also weiter?
Ja, er plant selber nochmal einen Eingriff, denn mal wieder sind die Gewebeveränderungen bei Agnes so weit fortgeschritten, dass behandelt werden muss. Zum Glück mit einer etwas milderen Methode. Bei Dr. Woidert werden die auffälligen Zellen mit Laser entfernt.
Das war wirklich das erste Mal, wo ich dann Hoffnung gesehen habe, dass das vielleicht diesmal klappt.
Richard Woidert geht sehr gründlich vor und ist sich damals sicher, jetzt haben wir's. Jetzt wird es Agnes Lukasik besser gehen. Umso entsetzter sind er und auch Agnes selbst, als nur 2 Wochen später bei der Kontrolluntersuchung festgestellt wird, dass die Schleimhautzellen schon wieder verändert sind und nach einer Krebsvorstufe aussehen.
Dann verliert man die Hoffnung. Dann verliert man die Hoffnung, wirklich.
Gesa, ich finde das total unglaublich. Nach 2 Wochen? Wie kann das sein?
Tja, der Arzt weiß, dass Agnes viel und häufig Cortison genommen hat. Das kann das Krebswachstum befeuern. Aber er vermutet, dass noch mehr dahinter steckt. Dass Agnes womöglich an einer tiefer gehenden Immunschwäche leidet, die dafür sorgt, dass das HP-Virus so ein leichtes Spiel mit ihr hat.
Ich habe auf einen unentdeckten Rheuma getippt, beziehungsweise eine Autoimmunerkrankung.
Und mit dem Verdacht überweist er sie in die Uniklinik nach Münster.
Okay, ein schwaches Immunsystem. Das kann dazu führen, dass immer wieder Infektionen auftreten und auch heftiger ausfallen als normal wäre, weil der Körper sie nicht abwehren kann. Jetzt hat Agnes ja nicht nur dieses HPV-Problem, sondern auch noch diese rätselhaften Lungenentzündungen. Ich sag mal, es könnte sein, dass Dr. Woidert da auf einer vielversprechenden Spur ist. Was sagen die Ärzte an der Uniklinik Münster?
Dort wird Agnes natürlich als erstes mal wieder Blut abgenommen. Und da zeigt sich dieses Mal, sie leidet nicht nur an der bekannten Blutarmut, also zu wenig roten Blutkörperchen, auch andere Blutzellen sind vermindert. Und zwar fehlen ihr auch weiße Blutkörperchen.
Da fehlt doch jetzt bei mir aber ein Groschen. Die weißen Blutkörperchen, das sind ja ganz wichtige Abwehrzellen des Immunsystems. Da gibt es ja unterschiedliche Unterarten, zum Beispiel B-Lymphozyten und natürliche Killerzellen und so weiter. Und wenn die fehlen, dann haben Krankheitserreger leichtes Spiel.
Das passt auf jeden Fall. Aber welche Krankheit steckt jetzt genau dahinter? Das Problem. Alles in allem sieht der Blutbefund damals irgendwie merkwürdig aus. Die Werte ergeben ein Bild, das die Ärzte in Münster keiner ihnen bekannten Krankheit zuordnen können. Sie empfehlen Agnes daher, sich an die Medizinische Hochschule MHH in Hannover zu wenden. Denn dort arbeitet ein Arzt, der sich auf ungewöhnliche und seltene immunologische Erkrankung und Erkrankungen des Blutsystems spezialisiert hat.
Aha, ein Dr. Haus der Hämatologie.
So ungefähr. Das ist der Professor Arnold Ganser, mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand, aber damals um 2012 der Chef der Hämatologie. Und wie er klingt, das hören wir uns jetzt mal an.
Es ist also bei uns in der Klinik, aber auch in der Umgebung bekannt, dass ich mich besonders mit solchen ausgefallenen Blutbildveränderungen gerne befasse, weil das wirklich etwas Detektivisches ist.
Und bei Agnes Lukasik muss er Detektivarbeit leisten.
Sie schickt also alle ihre Befunde an die MHH und Professor Ganser nimmt sofort die Fährte auf. Er macht mit ihr einen Termin, damit sie nochmal ihre ganze Geschichte von Anfang an erzählen kann. Dabei konzentriert er sich auf alle Krankheiten, die Agnes in den letzten Jahren hatte. Er vermutet, dass es da womöglich einen Zusammenhang gibt. Aber Agnes Blutwerte geben auch ihm Rätsel auf. Das passt auch für den Experten irgendwie zu keiner bekannten Krankheit. Also beginnt Ganser nochmal bei Null und setzt sich selbst vor das Mikroskop, um sich das Blutbild einmal ganz in Ruhe anzusehen.
Back to the roots.
Genau. Dieses vor das Mikroskop setzen, meinte Professor Ganser im Interview übrigens, sei auch ganz wichtig. Denn man verlasse sich heutzutage gerne auf die ganzen tollen modernen Gerätschaften und komplizierten Laboruntersuchungen. Und dabei wird das eben häufig mal vernachlässigt, dieser simple Blick durchs Mikroskop. Dabei, sagt er, sei es eben ganz wichtig für das Gesamtbild, dass man als Hämatologe das Blutbild auch mal so auf sich wirken lässt.
Okay, er sitzt vorm Mikroskop, er lässt das Blutbild von Agnes Lukasik auf sich wirken. Was fällt ihm jetzt dabei auf?
Er sieht sich die roten Blutkörperchen an. Ja, ein bisschen zu wenig, sie sind übernormal groß, aber erstmal nichts, was den Blutexperten vom Hocker haut. Dann sieht er, okay, weiße Blutkörperchen sind auch zu wenig da, aber auch das weist jetzt nicht so ganz in eine bestimmte Richtung. Und dann bleibt sein Blick an etwas hängen, auf das vorher nie so richtig geachtet wurde, beziehungsweise was bei Erkrankungen des Blut- oder Immunsystems eigentlich nie so wirklich eine Rolle spielt. In der Blutprobe von Agnes Lukasik kann der Arzt gar keine Monozyten finden, also eine ganz bestimmte Art von Abwehrzellen.
Wir geben im Unterricht Tabellen, was kann dahinter stecken, welche Infektion oder welche bösartige Erkrankung, wenn die Monozyten zu hoch sind. Nie wird darüber gesprochen, was ist, wenn die Monozyten fehlen oder zu wenig da sind.
Okay, selbst der Prof ist ratlos.
Exakt. Und natürlich lässt ihn das nicht los. Was steckt dahinter? Selbst zu Hause grübelt der Experte noch. Er setzt sich in sein Arbeitszimmer an den Schreibtisch vor seinen Computer und geht den ganzen Fall nochmal durch.
Ich hatte den einen unserer beiden Labradorhunde auf der einen Seite, den anderen auf der anderen Seite sitzen und habe überlegt und dann gedacht, da muss ich einfach mal Monocytopenia, also das englische Wort, eintippen in den Computer und mal draufdrücken.
Fahndung mit Hund, das hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Im Grunde macht Arnold Ganser ja das, was super naheliegend ist und was ja auch viele von uns machen, wenn sie komische Symptome haben. Einfach mal in die Suchmaschine eingeben. Er gibt da also Monozytenmangel ein. Was ist dabei herausgekommen?
Er findet einen damals ziemlich frischen medizinischen Fachartikel aus dem Jahr 2010, in dem es um eine neuartige Krankheit geht. Und als er den dann mit immer größerem Interesse liest, stellt er völlig verblüfft fest, dieser Artikel beschreibt quasi alle Symptome, an denen Agnes in den letzten Jahren gelitten hat.
Da passten die Lungenveränderungen dazu, das Blutbild passte dazu. Die Papillomavirus-Infektion passte dazu. Das Alter, es wurde gesagt, im Mittel sind die Patienten 30 bis 35 Jahre alt und weiblich. Das passte zu der Patientin natürlich auch, wie die Faust aufs Auge.
Gesa Hammer, das klingt, als wäre der Fall gelöst. Was ist das für eine neue Krankheit, die da beschrieben wird?
So schnell verrate ich das noch nicht. Natürlich braucht es für diesen Verdacht auch noch einen Beweis. Sollte es sich wirklich um diese seltene, neu entdeckte Krankheit handeln, ist ein seltener Genfehler schuld an allem. Professor Ganser zieht also seine Kollegin und Genexpertin Dr. Felicitas Tohl hinzu. Sie soll sich in Agnes Blutzellen auf die Suche nach dem kranken Gen machen.
Da ist nur ein krankes Gen. Das ist ein winziges Gen, das aber eine ganz wichtige Funktion hat, nämlich andere Blutstammzellen zu regulieren.
Blutstammzellen, das sind die Zellen im Knochenmark, aus denen die roten und weißen Blutkörperchen hervorgehen.
Genau, und dieser Gentest, der jetzt da durchgeführt werden soll, das ist kein Standardtest. Damals war der bisher nur in den USA durchgeführt worden. Deswegen entwickelt Felicitas Tohl nun also extra für Agnes Lukasik ein eigenes Testverfahren. Etwa 3 Wochen später ist es soweit. Die Expertin begibt sich auf die Suche nach dem verdächtigen Gen.
Mein Auftrag war eben festzustellen, ist dieses besondere Gen verändert oder liegt es ganz normal vor, so wie bei jedem Gesunden auch?
Und dann kommt eine Mitarbeiterin hereingestürzt und sagt, der Test ist positiv.
Oh wow.
Das war für Professor Ganser und Dr. Tohl ein ganz besonderer Moment. Der Test hat tatsächlich gezeigt, dass bei Agnes das sogenannte GATA2-Gen defekt ist. Es steuert im Knochenmark die Bildung verschiedener Blutzellen. Ist es fehlerhaft, stellt der Körper weniger Blutzellen her, zum Beispiel weniger rote Blutkörperchen.
Was Agnes Blutarmut erklärt.
Und eben auch weniger Immunzellen, wie weiße Blutkörperchen. Und zu denen gehören auch die Monozyten. Und das wiederum kann zu einer schweren Immunschwäche führen. Dazu passt Agnes Infektion in Entzündung der Lunge und auch die HPV-Infektion. Das alles ist typisch beim sogenannten Monomax-Syndrom.
Eine Diagnose.
Das Monomax-Syndrom wurde erstmals 2010 beschrieben. Es handelt sich dabei um eine sehr seltene Erbkrankheit. Ursache ist ein Gendefekt, der die Ausreifung von Blutzellen im Knochenmark stört. Die Folge ist ein schwerer Mangel an Monozyten. Aber auch andere Blutzellen können vermindert sein. Der Mangel an Abwehrzellen macht Betroffene sehr viel anfälliger als gesunde Menschen. Typisch sind zum Beispiel Infektionen mit bestimmten Mykobakterien, die tuberkuloseähnliche Lungenentzündungen auslösen können. Durch die Immunschwäche treten auch andere Infektionen mit Bakterien, Pilzen oder auch Viren, wie dem humanen Papillomvirus, häufiger auf. Menschen mit dem Monomax-Syndrom haben außerdem ein erhöhtes Risiko, eine Krebserkrankung zu entwickeln.
Das klingt nach einer sehr ernsten Krankheit. Wie hat Agnes denn darauf reagiert?
Das sagt sie dir am besten selber.
Einerseits wollte ich schreien vom Glück, aber andererseits war ich ein bisschen verängstigt, weil ich nicht wusste, was jetzt kommt.
An ihrer Stelle wäre ich, glaube ich, sehr verängstigt gewesen. Die Krankheit war damals ja sehr neu. Gab es denn überhaupt eine erprobte Therapie? Kann man das Monomax-Syndrom gut behandeln?
Da das Risiko für Agnes so erhöht war, dass sich aus der Immunschwäche heraus bald eine Art Blutkrebs entwickeln könnte, haben die Ärzte aus Hannover ihr damals eine Stammzelltransplantation empfohlen. Das bedeutet, dass ihr Knochenmark durch eine aggressive Chemotherapie komplett zerstört wird und sie dann von einem Spender quasi neues Knochenmark mit gesunden Zellen bekommt, die dann im besten Fall ganz normal Blutzellen produzieren.
Eine sehr wirksame, aber auch eine sehr gefährliche Therapie, die zudem ja noch die Schwierigkeit hat, dass man erstmal einen geeigneten Spender finden muss.
Genau. Agnes hat zwar eine große Familie, aber die war zu der Zeit auch auf der ganzen Welt zerstreut. Selbst ihre vier Geschwister haben alle woanders gewohnt. Das war also gar nicht so leicht, die zu testen, ob sie als Spender in Frage kommen. Und das Monomax-Syndrom ist ja auch eine Erbkrankheit. Aber Glück im Unglück. Niemand außer Agnes hat in der Familie die Krankheit geerbt. Und Agnes Schwester Katarzyna eignet sich als Spenderin. Die Therapie kann starten. Erst kommt die Chemo, dann die Transplantation. Durch die Chemotherapie verliert Agnes ihre Haare. Belastend, aber ansonsten übersteht sie die aggressive Therapie gut. Dann werden die neuen Stammzellen transplantiert und jetzt wird's ernst. Alle Hoffnung steckt in dieser Therapie. Was, wenn es nicht funktioniert? Die ganze Familie und auch die Ärzte bangen. Werden die neuen Knochenmarkzellen neue und ausreichend gesunde Blutzellen bilden können?
Dann nach 2 Wochen bei der Blutabnahme haben sich die ersten Monozyten im Blut gezeigt und die sind da und die sind jedes Mal da und das ist schön.
Och Mensch, das ist richtig, richtig schön. Gänsehaut. Ganz bestimmt ein Moment, der allen in Erinnerung geblieben ist. Auch den Ärzten Arnold Ganser, Felicitas Tohl. Eine Frage habe ich noch, Gesa. In dem Fall hat ja tatsächlich eine ganz simple Internetsuche zur richtigen Diagnose geführt. Wir bekommen von euch ja auch immer mal wieder die Frage, warum das nicht viel mehr Ärzte und Ärztinnen nutzen und ob man so nicht oft viel schneller auf die richtige Diagnose käme. Gesa, hast du dich das auch gefragt oder hast du vielleicht sogar eine Antwort?
Ja, das finde ich auch eine sehr gute Frage, denn Suchmaschinen können ja tatsächlich in unfassbar kurzer Zeit riesige Datenmengen durchforsten. Viel mehr Daten, als sich ein menschliches Gehirn so ohne weiteres merken kann. Gerade wenn es um seltene Erkrankungen geht, mit denen Ärzte oder Ärztinnen ja vielleicht nur ein paar Mal in ihrem ganzen Berufsleben überhaupt zu tun haben. Tatsächlich nutzen viele diese Möglichkeiten auch, allerdings nicht unbedingt die üblichen Suchmaschinen, weil die natürlich relativ unsortiert auf alle möglichen und nicht immer nur gute Quellen zurückgreifen. Aber es gibt mittlerweile auch spezielle medizinische Suchmaschinen. Zum Beispiel hatte ich vor einer Weile mal einen Fall, da hat ein Arzt dann über findzebra.com gesucht.
Find Zebra wie finde das Zebra, basiert auf dem auch hier bei uns schon öfter zitierten Ärztesprichwort, wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde, nicht an Zebras. Also denk immer zuerst an die häufigen Erkrankungen und dann erst an die seltenen. Aber manchmal ist es eben doch eine seltene Diagnose, so wie bei Agnes Lukasik. Das ist ja jetzt alles schon ein bisschen her. Wie geht es Agnes heute? Braucht sie noch eine Behandlung oder ist sie durch die erfolgreiche Stammzelltransplantation dauerhaft geheilt?
Tatsächlich feiert Agnes dieses Jahr 10-Jähriges. Bedeutet, 10 Jahre ist die Therapie jetzt her und sie kostet das Leben in vollen Zügen aus. Sie gibt Vollgas, hat sie mir erzählt. Durch die Chemotherapie wurde ihre Schilddrüse angegriffen und sie muss jetzt Schilddrüsenhormone nehmen, aber sonst muss sie gar keine weiteren Medikamente mehr einnehmen. Sie meinte sogar, dass sie sich oft so fühle, als sei nie etwas gewesen. Eigene Kinder hat sie keine bekommen, aber dafür hat ihr Freund Kinder, den sie damals quasi über das Telefon kennen und lieben gelernt hat.
Ach,
sie
schön.
Hat also trotzdem eine kleine Familie, ja. Und sie versucht, jeden Tag so zu nutzen, als sei es der letzte. Sie arbeitet als Speditionssachbearbeiterin und liebt ihren Job und die Kollegen und hat für sich das Konzept gefunden, Montag bis Donnerstag volle Pulle arbeiten, dafür Freitag frei haben und mehr effektive Freizeit nutzen können. Sie meint, durch die Krankheit ist ihr damals so viel Zeit verloren gegangen, dass sie immer noch das Bedürfnis hat, alles aufholen zu wollen. Fast jedes Wochenende verreist sie mit ihrem Freund. Sie hat gerade erst ihren Motorradführerschein gemacht. Die beiden haben sich ein Wohnmobil gekauft und sie versucht einfach alles umzusetzen, was ihr als Wunsch in den Kopf kommt. Sie sagt, dass sie immer noch unfassbar findet, was ihr Körper da alles mitgemacht und geleistet hat. Und sie ist den Ärzten aus der MAH gegenüber immer noch extrem dankbar. Außerdem hat sie mir erzählt, dass sie am liebsten alle Menschen mit ihrer Lebenslust anstecken würde. Und was soll ich sagen? Ich glaube, wer Agnes kennt, wird automatisch mitgezogen. Wie ich ja ganz zu Beginn meinte, hatte ich nach dem Telefonat mit ihr ein riesiges Grinsen im Gesicht und habe es mir sehr zu Herzen genommen, dass man mit den Dingen, die man sich im Leben vorgenommen hat, nicht zu lange warten sollte, sondern sie lieber direkt umsetzen sollte. Ja, ich werde jetzt also das Studio verlassen, mir einen Hund kaufen, auf Weltreise gehen und einen Eisladen eröffnen. Ciao, Anke, wir sehen uns frühestens in einem Jahr wieder.
Halt, Gesa, bitte. Also, ob ich auf deinen Hund aufpasse, das überlege ich mir nochmal. Kommt ein bisschen drauf an, ob der gut erzogen ist. Aber in den Eisladen komme ich dich auf jeden Fall besuchen.
Ach, schön.
Scherz beiseite. Agnes Lukasik hat natürlich völlig recht mit dieser Lebensweisheit. Aber Gesa, bitte, bitte hau nicht ab. Wir brauchen dich hier noch für mehr spannende Podcast-Folgen.
Na gut.
Denn auch in 2 Wochen hört ihr hier bei uns wieder ein neues Diagnoserätsel. Am besten, ihr abonniert uns in der ARD-Audiothek, dann verpasst ihr nichts. Und wenn ihr uns wissen lassen wollt, ob ihr das Rätsel heute schon vor der Auflösung geknackt habt, dann schreibt uns doch gerne an abenteuer-diagnose@ndr.de. Und wenn ihr Lust habt auf mehr spannende Fälle und Krimis, dann habe ich noch einen Hörtipp für euch. Hört doch mal rein in den neuen True Crime Podcast Gerichtssaal 237. Dort sprechen meine NDR-Kolleginnen Anna Rüther und Elke Spanner über einige der spannendsten Kriminalfälle, die in diesem Saal, dem Gerichtssaal 237 in Hamburg, verhandelt werden. Es geht um Tötungen im Cannabiswahn, Auftragsmorde oder illegale Autorennen. Als Gerichtsreporterin ist Elke immer dabei, schildert im Gespräch mit Anna ihre persönlichen Eindrücke und erklärt, was dort passiert, wenn über ein Verbrechen verhandelt wird. Und auch, warum Urteile manchmal ganz anders ausfallen, als man vielleicht denken würde. Gerichtssaal 237 findet ihr in der ARD-Audiothek. Neue Folgen gibt's jeden Mittwoch. Den Link packen wir euch in die Shownotes. So, Gesa, wir gehen jetzt ein Eis essen.
Aber sowas von 3 Kugeln Minimum.
Wir sagen Tschüss und hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder.
Tschüss.
ARD.